Willkommen zur mittlerweile 7. Folge des B-Lobby-Podcasts. Auch heute sind wieder die üblichen drei Verdächtigen dabei. Der Marc.
Hallo, ich bin verdächtig.
Der Morris.
Man kann mir nichts nachweisen.
Und ich. Der erste Monat des neuen Jahres hat auch wieder ordentlich was gebracht und darüber wollen wir heute sprechen. Zuallererst sprechen wir über unser wundervolles Feedback. Marc, möchtest du das erläutern? Du hast ja jemanden gefunden.
Bevor wir darüber reden, möchte ich ganz kurz zwei Dinge anmerken. Erstens, ich war gerade gespannt darauf, wie du das unvollständige Skript vervollständigst, weil das Skript hat bei dem Wort auch aufgehört. Und zweitens, Marc, die Zählung im Skript ist fortlaufend. Das Feedback ist Punkt 9. Theoretisch müssen wir mit dem Feedback für die nächste Folge anfangen.
Des Weiteren haben wir zwei besonders tolle Themen. Und zwar geht es um Log4Shell, der Lücke, die ihr vielleicht hoffentlich bemerkt habt. Hoffentlich nicht.
Und genau wie die ganzen Response-Manager sind wir wegen einem langen Wochenende 2 Monate zu spät dran.
Genau. Ja, da reden wir über, was es überhaupt ist und was es so auch politisch für Auswirkungen hat. Eine Folge, Jan, ist das E-Welt, haben wir wieder mit der Kaufentscheidung, wahrscheinlich von E-Autos, keine Ahnung. Wir haben wieder die weltbewegenden News. Und als zweites Thema die Russland- bzw. Ukraine-Krise.
Und dann gibt es noch die Zahl des Monats.
Genau. Wer konnte die vergessen?
Marc.
Marc hat die vergessen?
Anscheinend. Aber Feedback. Wir haben Feedback bekommen. Freut es euch?
Ja, das Natürlich ist tatsächlich immer. Mal toll in der Aktion. Und Feedback, ich finde auch, es war gut. Sehr positives Feedback.
Genau, wir haben für die letzte Folge, könnt ihr bei YouTube nachschauen, da steht der Kommentar drunter, von Markus Heiß einen Kommentar bekommen, in dem er schreibt, sehr schwache Leistung, euer Hintergrundwissen ist von den 70ern. Und in der Folge haben wir über Friedrich Merz geredet. Ich vermute mal, darauf spielt er an, weil 70er und Friedrich Merz.
Passt zusammen, ne?
Ja. Darauf will ich dir antworten, lieber Markus. Genau, ich hatte schon einen Kommentar geschrieben, aber jetzt nochmal so. Hallo Markus, danke, dass du die Folge geschaut hast. Wobei YouTube Analytics gezeigt hat, dass du die Folge eigentlich nicht geschaut hast, dass du maximal 10 Minuten davon geschaut hast und wir über das Thema viel länger gesprochen haben. Und dass du deinen Kanal erst an dem Tag erstellt hast, in dem du den Kommentar gemacht hast und dass der Kanal sonst leer ist. Jetzt habe ich meinen Faden verloren.
Interessant.
Ach so, viel Spaß mit der Folge, Markus.
Genau.
Und haben wir jetzt, sollen wir das zweite Feedback auch noch vorlesen? Das ist nämlich James Webb hat sich gemeldet, er ist angekommen.
Ich hoffe, er ist Teleskop oder?
Ja. Okay. Ich habe es leider schon gesagt, ich wollte es nicht mehr revidieren. Das neue Weltraumteleskop ist in einer halb stabilen Umlaufbahn angelangt und hat sich ausgeklappt und ja, ist jetzt bereit für den Einsatz und ja, erste Bilder gibt es laut NASA im Juni. Wir werden sehen.
Ja, wir werden die Bilder sehen.
Bin gespannt.
Ich auch.
Da bin ich echt. Habe ich richtig. Also, bin mal gespannt. Das Hubble, das hat ja nur in Schwarz-Weiß, ne? Und das James Webb, das nimmt ja sogar in Farbe auf. Das heißt, man sieht auch mal, welche Farben die Sachen wirklich haben.
Ja, das kann sogar HDR, habe ich gehört. Okay. Starten wir mit dem ersten Thema.
Ja, gerne. Log4j, wer es außer IT nicht mitbekommen hat, macht keine IT, glaube ich.
Ich habe es mitbekommen, ich mache keine IT.
Ich habe auch nur von den IT dann gesprochen.
Also es scheint sogar schon in der Tagesschau. Also das heißt, es ist schon sehr bekannt und sehr kritisch.
Ja, also im Endeffekt für Leute, die nicht außer IT kommen und die es nicht mitbekommen haben, Log4j ist eine wundervolle Java Web. Na, wie nenne ich Sicherheitslücke?
Ja. Nein, Log4j ist keine Sicherheitslücke. Log4j ist ein Framework.
Log4j ist ein Framework, aber da gibt es halt eine wundervolle Sicherheitslücke drin, über die man Software nachziehen kann und ja, nicht so schön.
Theoretisch Software nachziehen kann. Man kann sich ermöglicht in der Theorie, je nach Umgebung und blablabla, ermöglicht es erstmal nur eine Remote Code Execution. Also, dass du überhaupt Code ausführen kannst. Also, wenn wir es dir korrekt schon. Bleiben.
Okay, ja. Wenn wir ganz korrekt bleiben, können wir auch gleich erklären, wie es funktioniert, oder?
Ja, genau.
Ja, erklär mal, Marc.
Genau. Also Entwickler von Software, wie zum Beispiel auch Minecraft, Minecraft war betroffen, schreiben Logs. Das sind diese Kommandozeilen-Dinger, wo immer drinsteht, was die Anwendung macht und wenn sie abstürzt, warum sie abstürzt. Und als Entwickler kann man nicht wissen, was zur Laufzeit von einem Programm passiert. Deswegen schreibt man bei so Logging-Einträgen zum Beispiel runde Klammer auf, Serverport, runde Klammer zu. Und wenn das Programm dann läuft, wird halt der Serverport ausgegeben. Heißt, es wird in runden Klammern wird es eben so evaluiert und dann ersetzt. Das Problem ist, dass es nicht nur damit funktioniert, sondern dass ein Angreifer praktisch hinschreiben kann, lade Code von dieser Webseite runter und führe ihn aus. Und genau, das ist die Remote Code Execution, damit kann man beliebigen Code ausführen. Und wenn wir jetzt im Falle von Minecraft bleiben, heißt es, wenn du auf einem Server bist, der schreibt irgendeine zufällige Person irgendwas auf dem Server, wird das mitgeloggt. Wenn er halt runde Klammer auf, lade folgenden Code und führe ihn aus, runde Klammer zu, dann eingibt im Chat, macht dann Minecraft-Client das und der hat sich sozusagen in einem PC gehackt. Und das ist das Problem. Heißt, es ist von der Kritikalität sehr hoch, weil eigentlich fast alles betroffen ist, was auf Java läuft. Und nochmal sehr hoch, weil man halt wirklich den PC von jemand anderem übernehmen kann.
Also grundsätzlich funktioniert es damit, dass man über einen LDAP-Befehl Java-Klassen nachladen konnte.
Hattest du nicht das an dem oder an einem Folgeabend sogar
ausprobiert? Ich habe sogar ausprobiert. Falls ihr das auch ausprobieren wolltet, kann ich die Seite Try Hack Me empfehlen. Da kann man solche Sachen ausprobieren. Da wird von John Hammond ein Testraum erstellt, bei dem man das Ganze mal selbst in einem geführten Raum und auch legal ausprobieren kann. Und wenn ich das als Betriebswirtschaftsstudent hinbekomme, dann sollte man sich wirklich Fragen stellen über diese Sicherheitslücke.
Ja, also es ist wirklich kritisch. Man kann damit beliebige Server oder Privat-PCs übernehmen, darüber Schadware verteilen, Dateien abgreifen.
Vorausgesetzt, sie waren wirklich anfällig.
Ja. Richtig, das kommt darauf an. Es gibt ja irgendwie verschiedenste Versionen. Anfangs war sich das BSI ja selbst nicht mal sicher, welche Versionen überhaupt betroffen sind.
Mhm. Inzwischen hat man sich ja auf Version 2.0 bis 2.14.1 geeinigt.
Ja.
Und selbst wenn diese Version installiert ist, heißt das auch noch immer nicht, dass man automatisch auch anfällig ist für die Remote Code Execution. Allerdings mussten die Incident Response Teams in großen Unternehmen halt erstmal testen, ob man nicht doch anfällig davon ist und ob man die Version verwendet. Und da, glaube ich, die Sicherheitslücke auch, wenn ich mich recht entsinne, am Donnerstag oder Freitagabend veröffentlicht wurde.
Ja.
Ja, das war richtig schön. Montag war Halligalli.
Der Montag war ein sehr voller Montag.
Ja.
Ja, also
das war schon nicht ohne. Also wir mussten das auch erstmal irgendwie, man hat ja erstmal geguckt, ob man irgendwie was findet darüber, ob man jetzt betroffen ist oder nicht oder ob man irgendwie eine Möglichkeit findet, seine Systeme zu überprüfen.
Also das Gute ist, man hat relativ schnell Möglichkeiten gefunden, das halt zu testen, aber halt, sage ich mal, in größeren Unternehmen ist es trotzdem schwierig.
Richtig, weil du auch nicht unbedingt weißt, wo das immer...
Wo läuft das wo läuft das Log4j eigentlich dann?
Richtig, genau.
Genau. Ja, ich habe dazu noch so eine kleine Anmerkung.
Darf ich noch kurz was sagen?
Ja, gerne.
Was ich noch sagen will, ist, dass sich da halt zeigt, dass sich auch große Tech-Unternehmen nicht unbedingt auf von Einzelpersonen verwaltete Bibliotheken verlassen sollten. Also das ist jetzt keineswegs die Schuld von der Person, die Log4j entwickelt bzw. pflegt. Es ist schlichtweg einfach der Punkt, dass die Unternehmen trotzdem selbst Quality-Testing machen sollten und sowas prüfen sollten.
Genau. Da will ich jetzt weitergehen mit dem, was du angesprochen hast. Log4j ist eine Open-Source-Bibliothek. Das heißt, jeder kann auf den Code zugreifen, ihn verändern, sonst was damit machen. Und es wird von einer Privatperson in seiner Freizeit gepflegt, für eine Software, die halt millionenfach eingesetzt wird. Und da ist halt die Frage, was macht man da? Ist es vielleicht politisch besser, wenn man solche Software fördert? Heißt, wenn man sagt, ihr arbeitet an kritischer Software, die weltweit millionenfach eingesetzt wird, wir geben dir ein bisschen Geld, damit du das zu einer Vollzeitstelle machen kannst? Oder sollte die EU Teams bereitstellen, die vielleicht regelmäßig solche Software einfach tiefgehend überprüfen?
Wie wär's mit beidem?
Wie wär's mit keinem? Ich sehe da die Politik nicht in der Pflicht. Wenn ein Unternehmen eine Bibliothek verwenden will, dann sollte das Unternehmen auch dafür verantwortlich sein, zu gucken, dass die sicherheitstechnisch auf dem Stand ist, wie sie verwendet werden muss, gerade wenn es eine Open-Source-Bibliothek ist. Sag ich mal, wenn es Closed-Source ist, ist das was anderes, weil da können die nicht viel prüfen, offiziell.
Ja, du musst auch bedenken, das ist eine einzelne Person. Wie soll diese einzelne Person das wirklich lukrativ machen, wenn es halt war das eine offizielle Geschichte, dieses Log4j? War das offiziell irgendwie aufgetragen worden,
dass diese Person das entwickelt hat? Die hat das freiwillig, also nicht in ihrer Freizeit, weil die hat, glaube ich, Marc hat mal gesagt, habt jetzt schon 3.000, 4.000 Euro Spenden pro Monat, die sie dafür bekommt oder so?
Erst seit der Lücke. Davor war es wirklich so ein Freizeitprojekt.
Okay, davor war es wirklich ein Freizeitprojekt, dann hätte ich das sogar falsch verstanden. Ja, und an sich ist das halt einfach nur ein Projekt von dem gewesen und die ganzen Konzerne haben sich halt einfach gedacht, die Bibliothek ist Open Source, dann verwenden wir sie halt.
Man kann natürlich dagegen argumentieren, dass es einfach zu viel wäre, wenn jedes Unternehmen jede Software, die sie nutzt, tiefgehend überprüfen muss. Den Fehler gab es schon seit mehreren Jahren. Niemand hat ihn in der Zeit gefunden. Also ganz so einfach war es dann wohl auch nicht.
So, Open Source an sich ist ja gut, aber wenn man das dann halt für so eine, ich sag mal, ja, so teilweise kritische Geschichte dann einerseits auch nicht selbst prüft und das auch einer einzigen Person zum Entwickeln überlässt, das ist ein bisschen nicht so schön.
Ja, an einem Donnerstag wurde der Tweet übrigens abgesetzt, also trotzdem scheußlich. Stell dir vor, du kommst Freitag zur Arbeit, denkst, du machst einen kurzen Tag, gehst mittags früh nach Hause.
Und dann bricht die Hölle aus.
Dann bricht die Hölle aus. Server brennen. Frauen weinen.
Babys schreien.
Ja. Nee, also ich sehe da die Verantwortung ganz ehrlich bei den Unternehmen. Die Unternehmen, wären da Schäden durch entstanden, wäre es ja auch die Verantwortung der Unternehmen gewesen, wenn zum Beispiel Kundendaten oder sowas veröffentlicht worden wären, weil jemand durch die Log4j-Lücke halt Zugriff auf Kundendaten bekommen hätte.
Okay, ich würde dagegen argumentieren, denn als Unternehmen, das weiß ich, nutzt man sehr viele Bibliotheken. Da ist Log4j nur wirklich so ein ganz, ganz kleines Rädchen an einem richtig großen. Und da bräuchte es allein ein 3- bis 4-stelliges Team, um die ganze Software, die man nutzt, zu überprüfen. Das kann man nicht machen.
Und dann kommen wir zurück zu dem, was du gesagt hast. Es gibt ganz viele kleine Bibliotheken und dann soll der Staat wen bereitstellen, der jede der Bibliotheken überprüft. Woran wird entschieden, welche Bibliotheken überprüft werden? Muss jede Bibliothek überprüft werden, die in irgendeinem Unternehmen verwendet wird?
Also überprüft klingt bei dir so schlecht, die sollen halt...
Nein, überprüft klingt nicht schlecht. Der Punkt ist, du sagst gerade, in einem Unternehmen ist es nicht machbar, aber sag mir, wie es in der Politik machbar sein sollte. Wonach wird entschieden, welche Bibliotheken da geprüft werden oder halt gefördert werden? Wenn du sagst zum Beispiel denen, die mehr fördern, wonach wird entschieden, wie gefördert wird? Du sagst, Open Source soll gefördert werden. Du kannst aber Open Source an sich ja nicht fördern. Du kannst nur Open Source Projekte fördern. Du kannst nicht sagen, ich gebe ja Open Source 5.000 Euro.
Das heißt, Log4j kennt jeder Java-Entwickler. Deswegen ist es auch dementsprechend wichtig, dass man schaut, dass da
und wo
die Sicherheit hochgehalten wird.
Ab wann es geprüft wird? Nur weil du sagst, dass es jeder kennt. Und jetzt bedenke, Marc, du sagst wieder, der Staat muss dann praktisch wissen, welche er überprüft. Das heißt, der Staat müsste kompetente ITler anstellen. Marc, du bist im öffentlichen Dienst tätig. Denkst du, der Staat würde kompetente ITler einstellen?
Also meine Kollegen sind kompetent. Ich weiß nicht, was sie mit mir falsch gemacht haben.
Ja, das ist eine sehr gute Frage.
Nee, der Staat kontrolliert auch so. Der Staat macht Lebensmittelkontrollen, dann muss der Staat auch Prioritäten festlegen, welcher Gastwirt überprüft wird und welcher
später überprüft wird. Aber bei Lebensmitteln ist es leichter. Weil wenn jemand Lebensmittel isst und die einen töten, ist das schlecht. Aber jetzt bei der Sicherheitslücke hast du ja selbst gesagt, Log4j, das hat ja eine ganze Weile gedauert, die ist seit ein paar Jahren da, die Lücke an sich. Wen soll der Staat da einstellen?
Der Staat soll einfach generell Sicherheitsexperten einstellen, die wichtigsten Bibliotheken überprüfen. Ich weiß, wichtigste Bibliotheken, das ist für dich so ein schwammiger Begriff.
Nein, es geht mir gar nicht um den Begriff Bibliotheken. Es geht mir nur um eine schlichtweg einfache Frage, Marc. Du bist ja ein großer Fan von Open Source, ne?
Natürlich.
Unter anderem, weil die Leute halt in den Code reingucken können und solche Lücken finden können.
Ja.
Jetzt hat eine der meistgenutzten Bibliotheken, hat es Jahre gedauert, bis diese Lücke gefunden wurde.
Ja.
Und was bringt da eine Förderung?
Eine Förderung bringt, dass man Sicherheitsexperten hat, die sich das mal genauer anschauen, weil es offensichtlich von Seiten der okay. Wirtschaft
und warum machen wir das Ganze dann nicht als Closed-Source-Projekt und sagen einfach, das Closed-Source-Projekt muss von Experten angeschaut werden? Was ist dann noch der Vorteil von Open Source?
Weil die Source müssen, damit es überhaupt freigegeben wird.
Die Source erkennt es ja nicht, offensichtlich, die Open Source, deiner Meinung nach ja nicht schnell genug. Es muss ja schon wieder eine Gruppe explizit bereitgestellt werden, die sich mit dem Open Source Material befasst. Was ist dann der Vorteil gegenüber geschlossenen Bibliotheken? Also Closed Source Bibliotheken, nicht geschlossene Bibliotheken. Geschlossene Bibliotheken gibt es Corona, sei Dank.
Ich weiß nicht genau, was du hinaus willst, aber der Vorteil von offenen Bibliotheken über geschlossenen Bibliotheken ist, dass sich Leute anschauen können, auch unabhängige Forscher, die zum Beispiel der Staat bezahlt. So in die Richtung, dass man als Unternehmen selber draufschauen kann, es selber verändern kann nach eigenem Belieben.
Und dann wieder selbst Lücken reinhaut und wer überprüft die dann wieder?
Dafür ist dann das Unternehmen schuld, wenn das selber irgendwelche Lücken reinprogrammiert.
Also ich sehe nicht den Sinn dahinter, dass der Staat dafür verantwortlich wäre, Open-Source-Projekte zu prüfen. Ich finde eher der Meinung, weil da müssen die Unternehmen es ja doch wieder prüfen, die Bibliotheken, die sie verwenden, dass die Unternehmen einfach keine Bibliotheken verwenden sollten, dürfen, von denen sie selbst nicht wissen, was sie eigentlich tun. Also konkreter wissen, was sie tun. Was Log4j tut, weiß wahrscheinlich das Unternehmen. Aber man sollte nicht am falschen Ende sparen. Man sollte vielleicht die Unternehmen eher verpflichten, selbst sich um die Förderung zu kümmern. Aber ich würde nicht den Staat in der Pflicht sehen, direkt zu fördern.
Und wie sollte man die Unternehmen verpflichten? Das Problem ist, kein Unternehmen sagt, hey, hier habt ihr 100.000 Euro, prüft irgendeine unwichtige Bibliothek, die wir mal nutzen. Das ist so in der echten Welt
nicht. Ich bin mir jetzt ziemlich sicher, dass es ziemlich teuer war für die Unternehmen. Wäre günstiger gewesen, immer 100.000 Euro hinzulegen.
Genau, schlussendlich war die Lücke sehr teuer. Allein, was man dann den Informatikern und Technikern einen Wochenendtarif bezahlt hat, wahrscheinlich sehr teuer. Deswegen ist es natürlich im Sinne vom Staat, dass man das Ganze präventiv macht, damit es nicht so teuer wird für die Wirtschaft. Ich argumentiere sehr liberal heute, oder?
Ich argumentiere nicht sehr liberal, ich argumentiere antiliberal. Ich sage, der Staat sollte die Wirtschaft verpflichten, Geld auszugeben, was sie nicht ausgeben wollen. Das ist das Antiliberalste, was man sagen kann. Du bist liberal. Du sagst, der Staat muss sich drum kümmern, damit die Unternehmen machen können, was sie wollen.
Ja, du gehst aufs Gleiche aus. Du sagst, die Unternehmen müssen x Prozent zahlen von ihrem Umsatz
oder sowas. Ja, genau. Ich verpflichte die Unternehmen. Du verpflichtest den Staat. Du bist der Liberale in dem
Fall. Kommt aufs Gleiche raus.
Nein.
Oder?
Im Ergebnis vermute ich schon in der Umsetzbarkeit und in der Sinnhaftigkeit meiner Meinung nach. Nein.
Da bin ich anderer Meinung.
Ich verstehe nicht, warum der Staat für Softwaresicherheit verantwortlich sein sollte.
Weil der Staat bei vielen Sachen für Sicherheit verantwortlich ist.
Jein.
Muss ich aber gerade sagen, also ich würde jetzt auch Morris als am ehesten zustimmen, weil der Staat kann nicht jede kleine Geschichte jetzt hier kontrollieren und kann sagen, kontrolliert das bitte und schaut, ob das sicher ist. Das irgendwo sind halt die Unternehmen selbst daran, oder sollten die Unternehmen zumindest selbst daran interessiert sein, dass die Sicherheitslücken vernünftig rauscoden und die halt und ihre Software halt vernünftig prüfen.
Und der nächste Punkt ist, du sagst die meistverwendeten und woher soll der Staat wissen, was die meistverwendeten sind?
Es ist Open Source, es gibt Statistiken dafür.
Heißt viele Downloads, heißt gleichzeitig viel prüfen.
Man kann nachgehen oder man kann einfach jedes Unternehmen fragen, hey, was nutzt ihr? Und dann kann man auch sehen, was am beliebtesten ist.
Also heißt, wenn ich eine kleine Softwarebibliothek mache, mir die selbst über Fake-Accounts 50.000 Mal runterlade, dann werde ich plötzlich vom Staat gefördert?
Wenn du dir 50.000 Fake-Unternehmen machst, Morris, als Informatiker kann ich dir sagen, weiß man, was wichtige Bibliotheken sind.
Ja, richtig, als Informatiker, aber weiß das der Staat?
Der Staat kann Informatiker und Sicherheitsexperten einstellen.
Mhm. Und die das wie viele Sicherheitsexperten und Informatiker, die hochkarätig sind, kennst du, die in den Staatsdienst gehen, weil die freie Wirtschaft ja nicht viel mehr Geld bietet?
Oh, der Staat kann die freie Wirtschaft fragen. Hey, ihr habt Sicherheitsexperten. Hier Geld, macht mal.
Nein, das habe ich auch nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, dass die ein Unternehmen weiß auch am besten, welche Bibliotheken es verwendet und in welchen Bibliotheken, welche Bibliotheken zum Beispiel auch in kritischer Infrastruktur involviert sind.
Ja, aber es macht keinen Sinn, wenn 1000 Unternehmen halbherzig die gleiche Bibliothek sich anschauen.
Nehmen wir mal blöd gesagt, es gäbe eine Bibliothek, die Toilettensteuerung in einem Unternehmen macht. Die müsste nicht groß geprüft werden auf Sicherheit, weil was interessiert den Staat, ob die Toiletten in einem Unternehmen funktionieren? Nur wenn es da mal eine Sicherheitslücke gibt.
wenn die Bibliothek sehr weit verbreitet ist und man damit theoretisch übers Internet Code ausführen kann, was die Toilette in eine Art Lavabecken verwandelt, dann ist das für den Staat wahrscheinlich sehr wichtig.
Eine Toilette in Lavabecken verwandeln ist sehr unrealistisch. Also sind wir bei diesen Science-Fiction-Filmen, wo du einen Laptop explodieren lassen kannst, wenn du ein Hacker bist. Kaboom! Und alle Leute sind tot.
Ja, die, wie war das, die Akkusteuerung irgendwie überbrücken und so ein
Kram. Ja, das erinnert mich schön an Person of Interest.
Ja, volles Brett.
Ja, aber gut, wir brauchen jetzt nicht ewig darüber rumdiskutieren. Da haben wir unterschiedliche Meinungen dazu. Ich bin der Meinung, der Staat sollte Unternehmen verpflichten, wenn sie solche Bibliotheken nutzen, auch ein bisschen dafür einzutreten, dass diese halt sicher sind.
Und ich bin halt der Meinung, dass der Staat es selber da aktiv werden muss, um Sicherheitsforscher loszuschicken, weil es dem Gemeinwohl dient.
Also damit würdest du aber, jetzt überleg doch mal auch, das würde heißen, du würdest dafür sorgen, dass praktisch Alternativen nicht genutzt werden, ob andere Open-Source-Alternativen, die dasselbe machen, weil zum Beispiel nur die Größe vom Staat geprüft wird, die kleinen aber nicht.
Nö, die Alternativen kann man trotzdem nutzen.
Ja, aber die werden ja nicht geprüft. Warum solltest du als Unternehmen eine nicht geprüfte Alternative verwenden, wenn es eine geprüfte Alternative gibt?
Weil die vielleicht besser ist, so.
Jetzt mal dem Log4j-Beispiel. Wieso sollte, wenn diese Sicherheitslücke geprüft worden wäre, vielleicht, wieso sollte man dann eine ähnliche Geschichte von jemanden, von dir zum Beispiel entwickelt nehmen, die nicht geprüft ist?
Marc, man merkt auch ganz durch und durch, dass du ITler bist. Das hat zum Beispiel auch Haftungsgründe. Das war kein Lob an der Stelle, tut mir leid. Jetzt überleg mal. Es gäbe eine Lücke und dadurch gäbe es wirklich irgendeine katastrophale Datenlücke bei einem Unternehmen.
Ja.
Wenn der Staat verpennt hat, die, weil es eine Open-Source-Bibliothek, weil die vom Staat geprüft werden sollte, ist das Unternehmen fein raus und kann sagen, ja, guck mal, der Staat hat gepennt. Wenn die Sicherheitslücke aber nicht geprüft ist, dann ist das Unternehmen verantwortlich. Und darum verwendet man sicherlich keine vom nicht vom Staat, ich sag mal staatlich zertifiziert ab jetzt, weil es kürzer ist als vom Staat geprüft. Nennen wir staatlich zertifiziert in dem Sinne. Wenn staatlich zertifiziert ist, hat das halt auch ein höheres Sicherheitsmerkmal und ist eventuell in Haftungsprozessen ein Faktor.
Ein Beispiel aus dem realen Leben, wenn du jetzt mal wieder oder wenn man wieder hören würde, dass Facebook mal wieder es geschafft hat, Millionen von Nutzerdaten zu verlieren, beziehungsweise halt, dass irgendjemand erbeuten könnte, wen würdest du dafür verantwortlich machen, den Staat oder Facebook?
Ich will mal ein Beispiel bringen. Wenn das Veterinäramt jetzt ein Gastwirt untersucht und dem ausstellt, ja, alles gut, wir haben jetzt nichts gefunden, keine toten Ratten auf dem Boden und am nächsten Tag jemand an einer Lebensmittelvergiftung stirbt, ist der Staat auch nicht dran schuld.
Das ist kein kausaler Zusammenhang, Marc. Du musst schon bei einem kausalen Zusammenhang bleiben. Wenn der Staat hingeht und die Ratten übersieht, die offensichtlich auf den Tischen liegen und dann jemand an einer Vergiftung stirbt, doch, dann hat das Veterinäramt verpennt und ist in der Haftung.
Ja, aber jetzt kommt das Problem. Bei der Softwareentwicklung ist nicht so, dass man hingeht und man schaut sich 5 Minuten an und sagt, ah, das sind 2 sehr kritische Fehler, die noch nie jemand aufgefallen ist, weil ich so schlau bin, habe nur ich das rausgefunden. Sondern Sicherheitslücken sind teilweise sehr konfigurationsabhängig, kommen auf verschiedene Arten in den Code rein und wieder raus, sind von anderen Modulen abhängig.
Okay, also argumentierst du gerade dafür, dass ein staatliches Team, was komplett unabhängig nämlich von den Modulen und so alles betrachten würde, eigentlich komplett sinnlos wäre?
Ich sage nicht sinnlos, aber ich sage nur, dass man bei der Informatik Man kann mathematisch noch nicht mal garantieren, ob ein Programm sich selber beendet oder nicht. Und dann kann man auch natürlich nicht garantieren zu 100%, ob ein Programm sicher ist und keine Sicherheitslücken hat.
Du würdest mir argumentativ aber zustimmen, dass man ein Programm besser betrachten kann, wenn man den kompletten Zusammenhang, also die Programmlandschaft kennt, in der das Programm läuft, als wenn man das Programm nur für sich betrachtet, oder?
Ja.
Ja, und die Systemlandschaft kann der Staat nicht betrachten, das kann das Unternehmen nur selbst.
Die Systemlandschaft ist relativ homogen.
Offensichtlich ja nicht, wenn du sagst, es gibt mehrere Bibliotheken, die dasselbe machen.
Manchmal glaube ich, du willst mich nicht verstehen.
Nein, ich verstehe dich schon. Ich finde deine Idee nur nicht sinnvoll.
Es ist so, kein Unternehmen gibt einem eine Garantie darauf, dass ein Programm, was erstellt wurde, völlig frei von Fehlern ist.
Das habe ich nie behauptet. Das merkt
man natürlich aus. Deswegen gibt es auch keine Garantie, dass ein Programm von Sicherheitslücken frei ist, egal wie gut man schaut.
Ja klar, da bin ich bei dir.
Ja, aber ein Unternehmen ist trotzdem eine
Haftung dafür. Was man machen kann, ist, dass man da ein bisschen Expertise reinwirft und sich alles mal genau anschaut, in der Hoffnung, möglichst viele von diesen Sicherheitslücken zu finden.
Mhm. Und wie wäre das einfacher, indem man einfach nur das Programm selbst betrachtet oder man das Programm in seiner Systemlandschaft betrachtet. Ich stimme dir zu, Marc, das muss mehr beachtet werden, aber ich würde nicht den Staat in die Verpflichtung nehmen, ich würde die Unternehmen selbst in die Verpflichtung nehmen.
Und wie willst du das machen?
Indem die Unternehmen dafür haftbar gemacht werden, wenn sie solche Sicherheitslücken verpennen. Oder halt die Prüfung nicht nachweisen mag. Wie machst du ein Unternehmen dafür verantwortlich, dass es keine Sicherheitsanweisung bei Mitarbeitern gemacht hat? Die kannst du ja schwer prüfen, indem du Nachweise dafür verlangst.
Ich finde deine Idee gut.
Ja.
Weil wenn es heißt, dass das Unternehmen haftbar gemacht wird, wenn es Sicherheitslücken hat, heißt das, dass Microsoft in ein paar Wochen pleite geht. Denn Windows hat viele Sicherheitslücken. Also werden die haftbar gemacht.
Ich will nicht den Programmmacher verantwortlich machen, ich will den Nutzer von Open-Source-Software dafür verantwortlich machen, wenn er die Software nicht hinreichend auf Sicherheit und Ähnliches geprüft hat. Nehmen wir mal, Marc, du wärst ein großes Unternehmen, was mit sicherheitssensitiven Daten arbeitet. Und weil du faul bist und BWLer bist, installierst du irgendeine Software, die alle Daten an die NSA schickt. Wer hat dann Schuld? Wer
macht das?
Wahrscheinlich gibt es da eine Software, die irgendwer gemacht hat, nur installiert sie keiner. Aber irgendwer wird doof genug dafür sein. Und du musst halt verhindern, dass die Leute doof genug dafür sind. Und das kann der Staat nicht machen, weil der Staat kann nur die Software prüfen. Aber die doofe Software installieren können wir nur noch andere Leute. Darum muss das Unternehmen dafür verpflichtet werden, nicht doof zu sein, sondern die Software zu prüfen.
Und was heißt nicht doof sein? Reicht es, eine Software zu nutzen, die millionenfach weltweit genutzt wird?
Nein, es muss ausreichend nachgewiesen werden, dass da ein Team dran gesetzt wurde, das das geprüft hat.
Wie lange?
Das müssen dann Fachkräfte ausmachen, die genauen Zeiten. Du hast selbst gesagt, Zeit kann es nicht ausmessen. Man kann theoretisch Jahre drauf gucken und man würde nichts finden. Es muss nur nachgewiesen werden, dass ausreichend die Implementierung vorher geprüft wurde auf Sicherheit und Ähnliches.
Kann man nicht.
Das gut, dann brauchen Punkt. Wir auch kein Staatsteam, können es gleich lassen und der darf die Open-Source-Software installieren, die er will.
Als Unternehmen nutzt man teilweise mehrere Millionen Zeilen Code. Allein schon, wenn man einen Linux-Server hat, sind es hunderte Millionen Zeilen Code, die kann man nicht alle nachprüfen. Punkt.
Du bist also der Meinung, ein Unternehmen sollte Software einfach schnurstracks dem nicht verwenden dürfen, ohne eine Ahnung zu haben, was er tut. Ohne über die Folgen nachdenken zu müssen.
Nein, da bin ich nicht der Meinung.
Und warum? Ja, doch.
Nein.
Ich sag, die Software muss vom Unternehmen verstanden und geprüft werden. Du sagst, nein, der Staat muss die vorher prüfen. Heißt, du sagst, die Unternehmen müssen nur darauf achten, ob ein Gütesiegel vom Staat drauf ist. Dann brauchen die nichts mehr machen. Ist jetzt gerade deine Argumentation.
Muss ich dann auch meinen Laptop auf Sicherheitslücken überprüfen? Nicht, dass der
aus Versehen... Du bist eine Privatperson, Marc. Du bist kein Unternehmen. Ja, aber das ist im deutschen Recht Unterschiede zwischen Privatpersonen und... juristischen Personen gibt.
Echt? Erzähl mir mehr.
Wir wollen keine Jura-Diskussion aufmachen. Da hat keiner von uns Lust drauf. Ich stimme dir voll und ganz zu, es müssen Leute dran gesetzt werden, um das zu prüfen. Ich bin aber der Meinung, das kann man besser im Unternehmen selbst, weil man da die Systemlandschaft hat. Weil du kannst, Log4j, wie gesagt, bei Log4j kam es auch ganz extrem darauf an, wie die Systemlandschaft drauf ist. Nur weil du Log4j unter anderem installiert hast, hieß es nicht, dass du Remote Code Execution hast.
Im Regelfall schon.
Jein. Es konnte nämlich einfach heißen, du hast ein System, was auf deine Eingaben reagiert, aber nichts damit macht. Das wäre keine Remote Code Execution, das wäre eine Remote Code Send to the Server und Server lässt es auf dem System liegen. Execution. Ohne Execution. Es wird nicht executed. Ja doch, es wird gewissermaßen executed. Aber es wäre nicht so kritisch wie die Sicherheitslücke Stufe 10, die Log4j letztendlich war. Jedenfalls, wie ich ursprünglich zwischendurch vor 6 Minuten schon mal sagen wollte, wir werden wahrscheinlich nicht auf eine gemeinsame Meinung in dem Fall kommen. Ich akzeptiere deine Meinung. Ich halte es nicht für sinnvoll. Es ist eine mögliche Lösung, aber ich halte sie nicht für sinnvoll. Und dasselbe denkst du wahrscheinlich über meine. Und darum reden wir über das nächste Thema von nicht besonders sinnvollen Sachen. Und das ist... Okay, es ist schon sinnvoll, es geht um E-Autos. Aber.
Eins noch.
Ich wollte es gerade sagen, wenn du die Überleitung gebracht hättest, ey.
Ja, ich musste gerade
erst. Ich habe gerade geschaut, was so eine Sicherheitsüberprüfung von Source Code kostet. Für einen normalen Spring-Server, wie man ihn als Java-Entwickler aufsetzt, würde das 1 Million Euro kosten. Mhm. Fürs Basic-Setup.
Und was soll der Staat dann genau prüfen?
Diese Bibliotheken.
Ja, und warum können das die Unternehmen nicht?
Weil dann jedes Unternehmen 1 Million ausgeben müsste, nur für das.
Du bist der Meinung, dass jedes Unternehmen dann einzelne Prüfung machen würde, weil es gibt ja auch keine Also, wie du schon sagtest, Unternehmen haben die Expertise mitunter auch nicht dafür und nicht die Mitarbeiter. Du denkst nicht, dass die Unternehmen auch Fachkräfte damit beauftragen würden.
Heißt, du willst das...
Marc, im Grundergebnis komme ich nur zu einem Punkt. Ich sehe nicht, warum der Steuerzahler dafür verantwortlich gemacht werden soll, Sicherheitslücken bei Unternehmen prüfen zu lassen, die die Unternehmen selbst prüfen könnten mit ihrem Kapital. Wieso soll das Verwenden von Bibliotheken, das von Unternehmen verwendet wird, auf den Rücken der Allgemeinheit abgeladen werden?
Okay, also in deinem Dingens machen Unternehmen nicht selber die Überprüfung, sondern es gibt so Unterunternehmen, die machen das, die...
Es gibt auch genug freie richtig. Sicherheitsexperten, oder? Hast du vorhin selbst gesagt, es gibt genug Sicherheitsforscher, die sich sowas angucken.
Und die machen das dann quasi so, die überprüfen die Bibliothek und wenn dann noch ein Unternehmen kommt, was die gleiche Bibliothek geprüft haben will, dann ist es dann billiger für alle Unternehmen, weil die halt nur einmal überprüfen und jedes Unternehmen halt dann dahin geht, oder?
Nein, ich verstehe nämlich gerade nicht, was du gerade sagst.
Es macht ja dann sehr wenig Sinn, wenn 10 verschiedene Sicherheitsunternehmen zu überprüfen. Heißt, ich gehe mit meinem Unternehmen zu einem Sicherheitsunternehmen hin, was die Bibliothek schon überprüft hat und zahle dadurch ziemlich wenig, weil die haben es ja schon überprüft.
Ja.
Okay.
Heißt, der Staat müsste aber halt auch zu einer kontinuierlichen. Eine Testpflicht besteht nicht nur einmal, eine Testpflicht besteht kontinuierlich.
Das heißt aber auch, dass wir das, was du vorhin nicht haben wolltest, und zwar, dass der Staat sagt, oh, diese Bibliothek haben wir geprüft, super, super, und dass es keine Alternativen gibt, dadurch noch verstärkt wird, weil es rein rechtlich, wenn man rein rechtlich gezwungen ist, diese Bibliothek zu nehmen, weil die Alternativbibliothek, die noch nicht getestet wurde, ziemlich teuer ist zu nehmen.
Du hast gesagt, es gibt genug Unternehmen, die andere Bibliotheken nutzen, und wenn genug andere Unternehmen die Bibliotheken wieder nutzen, dann wird garantiert ein Unternehmen das Geld dafür ausgeben. Und dann ist es auch wieder günstiger. Die Masse macht den Preis wieder günstiger. Das ist auch deine eigene Argumentation gewesen.
Nein, meine Argumentation, dass es günstiger ist, wenn es nur einmal gemacht wird.
Ja, aber einmal gemacht werden bringt ja auch wieder nichts. Jetzt mal anders gefragt, wie viel so. Ja, doch. Es wird ja nicht von einer Stelle gemacht. Denkst du, macht denn ein zentrales Unternehmen in Deutschland, macht das? Nein, da wird sich auch ein Markt bilden von Unternehmen, die das machen.
Angebot, Nachfrage.
Das ist jetzt tatsächlich das erste liberale Argument, was ich bringe, zugegebenermaßen. Aber in dem Sinne entsteht dann da ein Markt, der das machen kann. Der Staat kriegt das nicht hin. Das ist ein nächster Punkt, den ich sagen möchte. Weil der Staat hat dann 5 bis 20 Mitarbeiter, oder sagen wir, selbst der Staat hat 100 Mitarbeiter. Und die gucken sich das dann an und das sind immer dieselben Personen. Während wenn es verschiedene Unternehmen sind, die Personenzahl natürlich höher ist. Da gucken verschiedene Personen drauf. Das ist auch eins deiner Argumente. Je mehr Personen drüber gucken, desto besser ist es theoretisch. Weil wenn man einen Experten ransetzt, der kann sich das ganze 10.000 Jahre angucken und kann theoretisch die Sicherheitslücke niemals finden.
Ich fürchte, wir kommen da zu keinem Ergebnis.
Das habe ich bereits vor 15 Minuten gesagt, aber danke. Ihr könnt gerne auch mit uns diskutieren in den Kommentaren. Vielleicht habt ihr auch noch Argumente und könnt was dazu sagen. Aber da das Thema jetzt endlich mal erledigt ist, Jannis, Entscheidungen treffen, Kaufentscheidungen treffen. Erzähl uns mehr.
Theoretisch zu uns in den Teamspeak kommen, wenn ihr uns ganz so welche antrefft. Und
ich will euch nicht antreffen.
Ja, das wollte ich auch gerade sagen, halte ich für keine gute Idee. Stell dir vor, der Podcast funktioniert irgendwann wirklich, Leute hören sich das an und da müssen wir irgendwie, keine Ahnung, über Impfpflicht diskutieren oder sowas. Warum haben wir eigentlich nicht die Impfpflicht als Thema?
Wir sind so dämlich, oder?
Haben wir doch als B-Thema.
Ich mag beides.
Das C-Thema.
Ist schwierig. Können wir uns doch überlegen. Je nachdem, was dem 13C als bessere Überleitung passt. Okay, aber reden wir über E-Autos.
Richtig. Es steht derzeit für viele oder für einige Autokäufer die Entscheidung im Raum, ob sie sich für einen Verbrenner entscheiden oder für ein Elektroauto oder irgendwas dazwischen. Ich kann das aus eigener Erfahrung sagen, meine Mutter ist gerade dabei. Sie möchte daran glauben und irgendwie denkt sie auch noch so, ja, Verbrenner ist schon ganz nice. Und will sich ein Hybrid holen und ich versuche halt die ganze Zeit davon abzuraten. Nicht, weil ich vom Verbrenner abraten will, sondern sage, nimm eine Technologie, wo du nur eine Antriebsquelle hast. Klar, Hybrid ist schön, gar keine Frage, hat wenig Verbrauch an Sprit. Aber es ist irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes. So sehe ich das zum Beispiel.
Na doch, was Halbes ist das?
Deswegen die Frage an euch. Wenn ihr zurzeit so halbwegs informiert seid und die Möglichkeit hättet, für eine Summe X, die ich euch jetzt mal in diesem Beispiel vorausstelle, oder nicht vorausstellen möchte, ein Auto zu kaufen, wüsstet ihr sofort, was für eines es wäre?
Ich hatte die Problematik tatsächlich vor 4 Monaten.
Und ich habe sie in 1-2 Monaten.
Ja, aber bei dir ist es keine Problematik, weil geldmäßig bei dir auf jeden Fall nur ein Verbrenner rauskommt.
Ja.
Bei mir war die Überlegung tatsächlich zwischen einem E-Auto und einem Verbrenner. Und tatsächlich habe ich, am Ende hätte es keinen Unterschied gemacht. Ich wäre es trotzdem beim Verbrenner gelandet, aber nicht, weil ich den Verbrenner lieber hätte, sondern weil ich kein Leasing bekommen hätte. Hätte ich geleast, hatte ich mir nämlich tatsächlich E-Auto oder Verbrenner angeguckt. Und der einzige Grund, warum ich mich nicht für ein E-Auto entschieden hatte, war eine Fehlinformation, die übrigens durch unseren Podcast aufgeklärt wurde. Nämlich, dass das Aufladen über das Heimnetz Ewigkeiten dauert und ich halt keine E-Box, keine Ladesäule im Ort habe. Darum hatte ich mich ursprünglich für einen Verbrenner entschieden. Letztendlich habe ich mich auch für einen Verbrenner entschieden, weil ich dann ein Auto kaufen musste und es gibt keine gebrauchten E-Autos in der Preisklasse, die ich mir leisten könnte. Hätte ich aber genug Geld zur Verfügung, so ein schönes Tesla Modell 3 mit Full Self-Driving, würde ich nehmen, sobald es dann mal vollkommen veröffentlicht ist. In 5 bis 20 Jahren.
Ja, also ich würde sagen, wenn man...
Also ich weiß nicht, ob du es mal verfolgt hast, es gibt jetzt die ersten Model S in Amerika, die das schon können. Das ist erstaunlich,
ja,
was die schon können.
Ja, das also Problem ist noch nicht auch fertig, erst,
genau, glasklar.
Ist nicht fertig. Das Problem ist auch, deutsche Regulierungen machen viel aus. Zum Beispiel die aktuellen Maße. Ich habe da gerade ein Video gesehen zum Tesla Modell 3, auch von dem erweiterten Enhanced Self-Driving. Nee, Enhanced Autopilot heißt da, glaube ich, die Mittelstufe. Zum Beispiel dieses automatische Ausparken und zu dir hinfahren und Co. ist in Deutschland aufgrund von Regulatorien, also in der EU aufgrund von Regulatorien, auch extrem beschnitten. Du musst wirklich fast neben dem Auto stehen, damit es rausfährt. Während da in den USA halt wirklich vor der Parklücke stehen kannst und das Auto kommt rausgefahren.
Ja, so wie ich das mitbekommen haben möchte, aus unserem vorletzten Podcast möchte die neue Bundesregierung da ja auch...
die möchten nachbessern.
Offener in die Zukunft gehen.
Aber sozusagen. Dieses Problem ist, ich würde keine Kaufentscheidung aufgrund von irgendwas treffen, was eventuell passiert. Schon gar nicht aufgrund einer Bundesregierung.
Das stimmt.
Ja, aber grundlegend bin ich für einen E-Autokauf definitiv offen. Etwas schade ist, dass Tesla da mehrere Dinge macht, die ich ein bisschen fragwürdig finde. Ich mag Tesla. Ich finde die Autos hübsch. Ich finde, die Firma ist ein Vorreiter in vielen Punkten. Aber Tesla ist einer der Autohersteller, was heißt Autohersteller? Ist der Autohersteller jetzt irgendwie in Richtung, du kannst alles, was du fürs Auto brauchst, zu abonnieren. Du kannst stellenweise beim Tesla mehr Akkukapazität abonnieren.
Davon habe ich bis jetzt noch nichts gehört. Aber ich weiß, dass man diesen Autopiloten zum Beispiel
abonnieren kann. Den Autopiloten kannst du zum Beispiel abonnieren. Es gibt auch durch...
Oder Sitzheizung kannst du, glaube ich, auch nachträglich über die App kaufen.
Ja, genau.
Halt. Macht halt auch... Also im Endeffekt ist es ja auch für die Firma einen Vorteil, weil erstmal, sie baut im Endeffekt nur ganz wenige Autotypen, unterschiedliche
ja,
Typen.
Ja, aber bedenke mal, das ist jetzt eine andere Sache. E-Autos, weswegen ja auf E-Autos gerade ja auch schwanken wollen, sind vor allem Nachhaltigkeitsaspekte. Jetzt überleg aber mal, wie viele Autos da produziert werden, die sinnloses Zubehör enthalten, das praktisch nur softwaremäßig geblockt ist, aber an sich ja drin ist. Du verwendest für dieses
Zubehör. Richtig, aber genauso kannst du auch mit diesem Gedanken den Tesla, ich weiß nicht, ob sie den noch verfolgen, dass du dir irgendwann halt einfach einen Tesla vom Straßenrand quasi nehmen kannst und der fährt dich dann dahin, wo du hin willst. Ob das nun deiner ist oder nicht, wenn du für diesen Tesla halt dieses Sitzheizungspaket in deinem Account sozusagen gekauft hast, dann hast du das da halt.
Da muss ich halt zugegebenermaßen sagen, dazu bin ich zu sehr Mensch, mein Auto ist mein Auto. Die Vorstellung, die Vorstellung eines vollständigen Carsharings ist nicht so meins. Gebe ich an der Stelle offen zu.
Nö, kann ich nachvollziehen. Ich weiß auch noch nicht. Also Carsharing an sich ist eine geile
an
Geschichte.
An sich ist es
und ich, ach, aus Nachhaltigkeit. Ich sag mal so, wenn mein Auto rumsteht und es nicht gebraucht wird.
Ja.
Aber das ist einfach eine Entscheidung, die man mit sich selbst auch.
Es ist aus Nachhaltigkeitsaspekten sicherlich auch das Sinnvollste, dass man kein individuelles Auto mehr hat, sondern es gibt einfach die Autos, die stehen rum und man kann sie nehmen und weil zum Beispiel einer hat Nachtdienst, einer Tagdienst, das heißt, sie teilen sich praktisch dasselbe Auto. Der Tagdienst hat, fährt tagsüber mit dem Auto, der Nachtdienst hat, nachts. Ist sicherlich aus Nachhaltigkeitsgründen das sinnvoller, aber ja, ich weiß nicht, dann werden Autos halt irgendwann auch komplett sinnlos, weil
man kann es auch ÖPNV fahren.
Ja, genau. Ja. Was ja auch an sich keine schlechte Idee ist.
Nee, gar keine Frage.
Ist auch interessant, in 20 Jahren, wenn Autos selbst fahren, ist es quasi ÖPNV, aber irgendwie auch nicht.
Das Problem ist, glaube ich, bei ÖPNV, darum müssen wir ja auch immer, ich weiß nicht, ob Taxis zum ÖPNV zählen, ist ja auch immer so ein Thema, weil die Frage ist, ob Individualverkehr als ÖPNV zählen kann.
Man kann sich auch irgendwie so ein kleines Busle dann, was von alleine fährt, machen, was halt die 3-4 Punkte abklappert, wo die Leute hinwollen. Das ist quasi so ein personalisierter ÖPNV.
Ja.
War das nicht bei der CES im vorletzten Jahr so, dass es dort eben diese selbstfahrenden Busse gab? Ich meine, ich habe dazu mal irgendwas gesehen.
Ja.
Ich glaube, das war sogar so eine Geschichte von Google. Marc, ich habe dich vorhin unterbrochen, als du von deinen sprechen wolltest.
Ja, Problem ist, auf dem Gebrauchtmarkt ist Elektro so ziemlich unmöglich. Also das Elektro sehr viel teurer als ein vergleichbarer Verbrenner.
Mhm.
Was schade ist.
Was aber auch daran liegt, dass das Teuerste an einem E-Auto schlichtweg immer noch die Batterien sind. Und bei den Batterien gibt es halt den Zustand, funktioniert oder funktioniert nicht. Solange funktioniert, haben die Batterien ihren Wert. Und solange nicht funktioniert, brauchst du auch nicht mehr kaufen.
Ja, bei den Zoos ist das Problem. Die werden erst seit 2 Jahren mit einer Kaufbatterie angeboten. Das heißt, die Gebrauchtautos, die ich mir leisten kann, sind halt ohne Batterie. Und die dazu zu kaufen, ist dann nochmal 8.000 Euro oder so. Wenn man jetzt ein Auto neu kauft, ist, glaube ich, der Preisunterschied nicht mehr so groß, oder?
Nein. Auch gerade, was
auch immer Reparaturen angeht. Sonst was.
Ja, Reparaturen muss man immer noch gucken. Reparaturen ist aus irgendeinem Grund Tesla zum Beispiel, aber gut, wir reden ja nicht über Tesla, aber Tesla ist zum Beispiel scheiße Schweine teuer.
Ja, aber du hast beim Tesla halt auch quasi keinen Service. Es wird halt, wenn irgendwas ist an deinem Auto, dann wird dir das mitgeteilt und wird das auch direkt an den Tesla-Support weitergeleitet. Und dann.
Das bringt mir viel, wenn ich dann für einen Außenspiegel 1.000 Euro bezahle.
Das stimmt.
Tesla sieht sich als Premium-Marke, von daher sind die teuer.
Ja, aber bei den Zoes, wie du es gesagt hast, ist halt das Problem, diese Kaufbatterien. Aber im Leasing-Bereich merkt man es jetzt auch gerade, insbesondere als es oder weil es den jetzt noch gibt, da bin ich mir gerade nicht sicher, halt vom Staat endlich auch mal E-Autos unter 60.000 Euro gefördert worden. Hat man das halt auch aufs Leasing angerechnet bekommen. Also so ein Renault Zoe mit einer schon etwas gehobeneren Ausstattung hat man da auch schon im 200 bis 250 Euro Bereich pro Monat bekommen.
Also ich habe das damals gesehen, als ich auch noch auf der Suche war. Habe ich das gesehen, da gab es vom, wenn du ADAC-Mitglied warst, glaube ich, hattest du eine Zoe Live, also die kleinere von den beiden Batterien, jetzt nicht so viel kleiner, aber die kleinere schon, hattest du für im Leasing für einen Huni monatlich bekommen.
Mhm, genau.
Ob da die Batterie drin war, bin ich mir nicht sicher.
Man muss auch immer bedenken, glaube, die meisten, dieses Leasing-Up wird meistens immer als Gewerbetreibender, also dieses Gewerbeangebot angehen, weil Gewerbekunden beim Leasing irgendwie einen mordsmäßigen Abzug noch bekommen. Aber ja, so ein Zoe, der war schon echt günstig. Der wäre günstiger gewesen als ja, vergleichbare Verbrenner. Also Leasing ist allgemein was ich niemandem empfehlen würde. Es ist einfach schweineteuer. Aber das
davon abgesehen, dass es halt auch den Nachhaltigkeitsgedanken von Elektromobilität irgendwie so ein bisschen
Wieso?
Naja, du hast für x Jahre ein Auto.
Ja, aber das Auto wird ja danach weiterverkauft.
Natürlich, aber es wird halt auch wieder in einem höheren Wert verkauft, natürlich. Und wie es halt auf dem Gebrauchmarkt halt zurzeit der Fall ist. Und
inwieweit widerspricht ein höherer Preis auf dem Gebrauchtmarkt dem Nachhaltigkeitsgedanken?
Dass es weniger gerne gekauft wird, weil es eben ein erhöhter Preis
ist. Mal unabhängig davon, dass Leasingfahrzeuge eher einen niedrigeren Gebrauchtwert haben, weil es halt Leasingfahrzeuge waren, ist die Argumentation in dem Punkt hinfällig, weil Leasingfahrzeuge werden meistens billiger verkauft, weil die anders genutzt werden und die Leute da misstrauischer sind, weil der Vorbesitzer, dem hat das Auto halt nicht gehört, dem war es relativ egal, was mit dem passiert.
Das weiß ich nicht, das ist mir noch nie aufgefallen.
Also Autos, die geleast wurden, die du kaufst, sind meistens günstiger. Der Hersteller verlangt natürlich
immer... Ob das Auto jetzt gebraucht war, weil es vorher jemand gefahren hat und es einfach wieder verkauft hat oder weil es ein Leasing-Rückläufer gewesen ist, habe ich jetzt nicht explizit drauf geachtet, aber mag sein, dass das so ist.
Ja, aber unabhängig davon, wo wollten wir ursprünglich hinkommen?
Ich habe immer noch dieses Bild im Kopf, wie ein Auto nach dem Leasingvertrag abgeholt wird und einfach in die brennende Mülltonne gekippt wird. Ja. Tut nicht zur Sache, aber finde ich witzig.
Nee, was mir halt gerade bei diesen E-Autos gefällt, sind diese unfassbar großen Tablet-Dinger, die immer in der Mitte vom Ding hören. Das ist so schön modern. Und auch, das ist, weißt du, du hast heutzutage bei vielen Verbrennern zählt Bluetooth-Kopplung vom Handy häufig immer noch als Sonderausstattung. Und bei so einem E-Auto ist es halt einfach Standard, weil das Auto ist eh so technisiert.
Ja.
Und das mag ich halt. Es ist modern.
Ja, ist auch.
Kann man auf so Tablets eigentlich auch News anschauen?
News?
News.
Nachrichten, ja.
Ja.
Okay. Du kannst sogar auf den Tesla-Tablets, also auf den Tesla-Monitoren, kannst du scheinbar sogar zocken.
Ja, du kannst das Lenkrad für, also das wirkliche physische Lenkrad vor dir kannst du benutzen für Spiele.
Aber nicht weltbewegend.
Ist das weltbewegend?
Ja. Maybe.
Ja, gut. Weltbewegend. Wir hatten ja gerade schon das Thema Zockenmarkt, ne? Microsoft will ja anscheinend auch zocken.
Genau. Das und vieles mehr in weltbewegenden News.
Dim, 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 dim.
Okay, den Jingle lasse ich so drin, den lasse ich jetzt nicht mehr.
Das ist gut.
Das wird aber jetzt immer unser Jingle.
War das nicht auch schon bei der Zeit des Monats, glaube ich, gesagt?
Weiß ich ja, nicht. Ich bin dazu faul. Genau, weltbewegende News. Microsoft hat ein Unternehmen gekauft für wie viel? 60 Milliarden Dollar. Mhm. Und zwar Activision Blizzard, die unter anderem für Call of Duty und diverse Sexskandale bekannt sind.
Da könnte man jetzt auch wieder Verschwörungstheorien theoretisch vermuten, oder? Dass Microsoft das Ganze öffentlich gemacht hat und...
Achso, um den Wert des Unternehmens zu mindern, ja. Um es im Endeffekt zu kaufen?
Vielleicht sollte ich das nicht einem Windows-Rechner sagen.
Ja, was soll schon passieren? Schreib mal in deine Telegram-Gruppe rein und dann schau, was passiert, was die Leute da sagen.
Ja. Ach, auch Querdenker nutzen immer noch Windows.
Nee, ist natürlich sehr interessant, weil Microsoft in letzter Zeit sehr viele Firmen gekauft hat. Ich vermute mal, die wollen so ein kleines Monopol haben, damit sie die Xbox und Windows ein bisschen pushen können. Ja, ist eigentlich ganz mies, aber
schlichtweg sagen, dass
Microsoft Store bringen.
Ja, genau. Microsoft Store und vor allem den Game Pass, weil Abo-Spiele bringen tatsächlich grundlegend mehr. Weil die meisten Leute lassen das Abo halt einfach bestehen. Spiele fliegen raus, kommen wieder rein und Co. und so weiter und so fort. Natürlich hat man als Nutzer mehr Spiele, aber wie viele spielt man von denen tatsächlich? Ich bin zum Beispiel, ich habe den Xbox Game Pass abonniert, ich freue mich, wahrscheinlich kommen demnächst COD-Teile rein, dann habe ich noch mehr Spiele, die ich nicht spielen werde.
Aber auch nur, weil du gebannt bist.
Und ja.
Doch nur ein MW1, oder?
Da ist auch tatsächlich, man kriegt mit, was ich jetzt auch gelesen habe in dem Zusammenhang, ist, dass jetzt Sony langsam anfängt, sich Sorgen zu machen. Man vermutet zwar, das glaube ich nämlich auch nicht, dass die COD-Teile weiterhin für Sony-Konsolen auch erscheinen werden.
Doch.
Aber ja, Sony ist jetzt auch daran, wahrscheinlich so ein ähnliches Modell wie den Game Pass zu entwickeln. Beziehungsweise die haben ja ihr PS Now da, dieses System weiter auszubauen. Ich wollte
fragen, gibt es das nicht schon?
Und das hat ist das ein bisschen nicht auch Spiele begriffen? Das ist ein bisschen anders.
Ach, war das nicht diese Geschichte, du kriegst irgendwie ein Spiel pro Monat irgendwie kostenlos und kannst zusätzlich, also eigentlich ist der Online-Modus quasi für alle Spiele und du hast halt irgendwie ein Spiel pro Monat kostenlos, was du anzocken kannst für diesen Monat. Wenn ich mich nicht irre, ich bin kein PlayStation-Spieler leider.
Ja, ich habe PS Now nie gehabt, ich habe so eine PlayStation, aber
Also zugeben, ich bin auch kein Xbox-Spieler. Ich bin nur ein richtiger
Gamer. Also auf jeden Fall ist jetzt bekannt seit Dezember letzten Jahres, dass die halt scheinbar an einem komplett neuen System arbeiten, was dann halt diese Mischung aus PlayStation Plus, also dem System, dass du überhaupt online spielen kannst, und PlayStation Now ist. Und es soll halt direkt Konkurrenz zum Game Pass Service darstellen. Ja. Aber ja, wir sind ein bisschen von Microsoft weggegangen, wir sind irgendwie bei Sony gelandet.
Genau. Das heißt, man muss sich im Endeffekt irgendwie in Zukunft dafür entscheiden, welches Spiel man spielen will, und kauft sich dann dafür die Konsole. Und nicht mehr die Konsole und dann entscheidet man, welches Spiel man spielen will.
Ich denke nicht, dass es viel Exklusivität geben wird. Merkt man auch daran, dass Sony, die ja auch ursprünglich extrem Exklusivität bestanden haben bei ihren Spielen, seit letztes, vorletztes Jahr massiv anfangen, PlayStation-Spiele, also ursprünglich PlayStation-exklusive Spiele, auch für den PC rauszubringen. Beste Beispiele, Red Dead Redemption. Warte mal, Red Dead Redemption war kein Exklusivteil, sorry. Nicht Red Dead Redemption, hier Detroit Become Human, Gott, 5 Spiele, die ich selbst habe, und mir fallen gerade von 4 davon kein Titel ein.
Ja, auf jeden Fall ist es schlecht, dass immer größere Unternehmen immer mehr Unternehmen kaufen und der Spielemarkt immer kleiner in der Diversität wird. Ja. Und es ist schlecht, weil es Microsoft ist, natürlich. Versteht sich ja von selber.
Microsoft hat auch gute Spiele.
Das stimmt. Der Flight Simulator ist eines der besten Spiele der letzten Jahre.
Flight Simulator, Age of Empires ist, glaube ich, auch Microsoft.
Age of Empires 4 ist mittelmäßig. Also es ist gut, es ist besser als 3.
Sea of Thieves zum Beispiel ist auch noch sehr, sehr geil. Sea of Thieves.
Sea of Thieves ist auch kein Microsoft-Spiel.
Ist es nicht?
Also muss ich auch schon an der Maus klicken. Dein Thema.
Jedenfalls Sea of Thieves, sage ich jetzt schon. Mein weltbewegendes News-Thema ist der Amoklauf in Heidelberg, falls man es nicht mitbekommen hat inzwischen. Zum Zeitpunkt der Erscheinen dieser Folge vor etwas über einer Woche gab es einen Amoklauf in Heidelberg.
Ziemlich genau einer Woche.
Aufgrund der Tatsache, dass wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht davon wissen, machen wir mal ein gutes Beispiel für die Medien voran und sagen nur das, was wir wissen, nämlich eine zum jetzigen Zeitpunkt Einzelperson hat in Heidelberg an der Universität um sich geschossen und dabei zum Stand jetzt eine Frau getötet und anschließend sich selbst getötet. Genaueres ist nicht bekannt, zu den Motiven und ähnliches weiß man auch nicht viel. Es gibt nur wieder unglaublich viel Spekulation und darum möchten wir das Thema an der Stelle auch bei sich belassen.
Richtig. Worüber es keine Spekulation mehr gibt, zumindest seit heute Abend, ist, dass der CDU, dass das CDU-Mitglied Max Otte als Bundespräsident kandidieren wird, ne, und zwar aufgestellt wurde von der AfD.
Oh, ich muss mich korrigieren, Sea of Thieves ist doch von Microsoft. Aber ja.
War ich mir doch sicher.
Also Microsoft doch dann. Ja, Max Otte als Bundespräsident. Wie kennst du denn den Max Otte, Janis?
Gar nicht. ich habe wirklich von dem vorher noch nichts gehört. Bedauerlich. Ich weiß, ich habe es jetzt nur dadurch mitbekommen, dass es den gibt sozusagen. Aber sich als CDUler von der AfD aufstellen zu lassen als Bundespräsident und dem auch noch zuzustimmen und gesagt hat, jo, mache ich, ist schon Panne.
Bundestagspräsident, oder?
Nein,
Bundespräsident.
Oh. Bundestagspräsident ist was anderes, Marc. Das ist das, was Schäuble jahrelang gemacht hat.
Okay, ich habe wirklich gedacht, es wäre Bundestagspräsident. Das ist wirklich abartig als Bundespräsident.
Ja.
Ja.
Man muss sich halt mal vorstellen, was heute Abend auch rauskam, ist, dass ein Maaßen gesagt hat, dass das nicht geht, sich von der AfD zum Bundespräsidenten wählen zu lassen, woraufhin auch die Werteunion dessen, ich glaube, Vorsitzender Max Otte ist, verlassen hat. Ja. Und wie hat es Marc vorhin so treffend gesagt, sich von Maßen von links attackieren zu lassen, dafür muss man auch schon einiges im Leben erreicht haben.
Habe ich gesagt,
oder? Ja, warst du, okay,
sorry. Mein Zitat. Marc.
Ja, also es stimmt schon. Wobei ich mir auch vorstellen könnte, dass vielleicht Maßen einfach nur beleidigt ist, dass Okay, ich muss vorsichtig sein. Es könnte Klagen geben.
Ach, ich weiß, du hast es in der Vorbesprechung gesagt. Du hast gesagt, dass Maaßen die beleidigte Leberwurst spielt, weil er selber von der AfD hochgewählt wird.
Wenn du das überhaupt kann, magst, dass ich Meinung das gesagt ist, ja? habe, also wenn du sagen möchtest, dass ich das gesagt habe, ist das okay, aber ich weiß nicht, wann ich das gesagt haben soll. Jedenfalls ja, können wir nicht groß weiter diskutieren, weil unsere Folgenlänge ist schon wieder so lang wie ein zäher Kaugummi und was auch schon eine ganze Weile geht, ist der Ukraine-Konflikt. Ach Gott, ist die Überleitung wirklich scheußlich gewesen, aber es ging jetzt nicht besser.
Ja.
Ja. Ukraine-Konflikt. Genau, was kann man dazu sagen? Es gibt zwischen Russland und der Ukraine leichte Spannungen. Russland hat sein Militär ein bisschen an die Grenzen Richtung Ukraine geschoben. Die NATO hat ein bisschen auch hingeschoben.
Ein deutscher Admiral hat gesagt, Russland ist da in Recht und Putin macht nur das, was er tun muss, um ernst genommen zu werden. Daraufhin wurde er gegangen.
Ja, ich glaube, erstmal müssen wir Basics klären. Okay, und genau so wie bitte sag mir nicht zustimmt. Dritter Weltkrieg ist grundsätzlich schlecht.
Ja. Ist aber inzwischen ein gutes Spiel, was erschienen ist, World War III. Und erzähl weiter.
Gut, als zweites, die Ukraine als eigenständiges Land zu überfallen im Zeitalter von Russland wird auch schlecht.
Ja.
Yep.
Diplomatie ist gut.
Ja.
Russland ist ein bisschen aggressiv in letzter Zeit.
Ja.
Okay.
Schon.
Ja, das sind so Basics. Nicht, dass hier einer von euch beiden denkt, doch, auf so einen Weltkrieg ist ja nicht ganz nett.
Ich bin übrigens dafür, dass wir in den Folgentitel Russland und Ukraine-Konflikt stehen haben, weil dann kriegen wir bestimmt wieder von ganz vielen, seltsamerweise relativ neuen Accounts Feedback.
Oh, bestimmt.
Ja, die neuen Accounts, die uns halt beleidigen, das sind meine Lieblingsaccounts.
Das ist toll.
Das sind echte Menschen, die wirklich unseren Content anschauen.
Ja. Ja, aber ja. Wir sollten auch vielleicht kurz noch über das Thema diskutieren.
Genau.
Also wirklich kurz.
Ja, was kann man da... Also ich glaube, dass mit dem Ukraine-Konflikt, es wird sich ziehen. Aber ich glaube nicht, dass irgendein Land blöd genug wäre, einen Weltkrieg anzufangen. Denn rein historisch gesehen war ein Weltkrieg immer eine ziemlich blöde Idee und hat eigentlich allen geschadet.
Ja.
Naja, in der Theorie, in der Reihenfolge wäre ja wieder Deutschland dran, ne? Nach Deutschland und Deutschland kommt wieder nach Deutschland, ne?
Bitte nicht. Würdet ihr eigentlich, wenn es zum Krieg kommt, von der Wehrpflicht eingezogen wollen oder würden?
Würden auf keinen Fall.
Ich würde mich in meinem Keller anketten.
Also in Deutschland kann man ja rein rechtlich sich verweigern.
Ich würde mir ins Bein schießen, damit ich nicht muss.
Absichtlich?
Marc, wir gehen davon aus, dass Deutschland den Krieg wieder anfängt. Das heißt, wir haben höchstwahrscheinlich wieder zu dem Zeitpunkt, wo der Krieg anfängt, ein totalitäres System. Und dann kannst du dich nicht freiwillig verweigern. Dann wirst du eingezogen. Oder wirst du an die Front gestellt oder erschossen. Außer du bist unfähig. Und dann würde ich mir tatsächlich lieber selbst ins Bein schießen, anstatt an die Front zu gehen.
Was ist, wenn die Ukraine einen NATO-Bündnisfall ausruft? Dann müssen wir der Ukraine helfen.
Ja, also Deutschland macht wahrscheinlich das, was Deutschland immer macht. Also ich meine damit
Waffen an alle liefern?
Ja.
Nein, ich meine damit, es gab ja vor einigen Jahren tatsächlich noch einen Krieg auf europäischem Grund, an dem Deutschland beteiligt war, der Jugoslawienkrieg. Deutschland hat aber nur Luftmissionen geflogen.
Die konnten fliegen?
Die.
Achso, das ist schon ein paar Jahre her.
Ja, ne? Die Deutschen waren eigentlich gar nicht so schlecht. Allgemein in der Geschichte auch, was Luftkampf angeht. Jedenfalls.
Ich meine jetzt, dass die deutschen Flugzeuge fliegen konnten, eher gesagt.
Ja, auch die jetzigen deutschen Flugzeuge können fliegen. Worauf genau wollten wir nochmal hinaus?
Ich weiß nicht, aber dass gerade so locker besprochen wird, glaube ich nicht, dass jemand sich ernsthaft Gedanken um den Krieg macht.
Nein.
Zumindest hier in Deutschland.
Ich war ernsthaft. Meine ernsthafte Argumentation war, dass ich selbst im Kriegsfall mit einem NATO-Bündnis nicht davon ausgehe, dass Deutschland wirklich Fußtruppen entsenden wird. Weil, wie du bereits gesagt hast, es wird keinen Weltkrieg geben. Das heißt, so Russland wird nicht direkt.
Krieg, ja, es wird. Russland, Ukraine.
Russland wird nicht direkt eingreifen. Es wird höchstwahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass Rebellenkräfte, prorussische Rebellenkräfte, angegriffen werden von ukrainischen Kräften, dann ein Scharmütze da abläuft und Russland halt ein bisschen unterstützend eingreift. Aber einen offiziellen Krieg wird es meiner Meinung nach vermutlich nicht geben.
Okay. Aber ich glaube, das Thema wird uns noch eine Weile begleiten.
Das ja, glaube ich
das
aber
auch. Das wird auch nur die Zeit zeigen, was dort jetzt im Endeffekt passieren wird.
Ja. Ist so eine Stille. Ich glaube, wir sind durch. Wir werden das Thema irgendwann in ein paar Monaten wieder aufräufen, wenn es da Neues gibt, wenn es einen Krieg gibt oder wenn es hoffentlich diplomatisch gelöst wurde.
Ja, und wenn wir nicht bereits 50 Minuten auf unser erstes Thema gefühlt verschwendet haben.
Genau, das war eine sehr kluge Entscheidung von uns.
Jedenfalls, apropos kluge Entscheidungen. Die Zahl des Monats, 25 Milliarden. Ist der Umsatz in US-Dollar, der mit NFTs im Jahre 2021 gemacht worden. Und während es natürlich durchaus sinnvolle Einsatzmöglichkeiten für NFTs geben kann, lass mich zu Ende reden.
Okay.
Weil es natürlich in der Theorie sicherlich sinnvolle Einsatzmöglichkeiten für die den Einsatz von NFTs geben kann.
Nein.
Heißt es faktisch nur, dass man sich da irgendwas kauft, was nachweist, dass einem etwas gehört. Und das war's.
Es ist ein digitaler Kaufvertrag.
Ja, der weist praktisch nur nach, dass einem etwas gehört, dass man etwas erworben hat. Aber weitere Rechte werden aus einem NFT entstehen daraus nicht. Darum ist es faszinierend, dass da 25 Milliarden US-Dollar Umsatz gemacht hat. Wobei, so faszinierend ist es gar nicht, weil eine der Sachen, die bei den NFTs gesagt wird, dass im Vergleich zu normaler Kunst es noch einfacher ist, Geldwäsche zu betreiben, weil man nun tatsächlich nicht mal die Objekte in irgendeiner Weise braucht. Früher musste man ja einem Objekt einen Fantasiewert zuweisen, jetzt kannst du einem Fantasieobjekt einen Fantasiewert zuweisen. Mann, Geldwäsche war noch nie so einfach. Und ja. Und die Geister gerade auf Twitter. Und da gibt es so viele NFT-Unterstützer, die gerade im Gaming-Bereich sagen, das ist so cool und es tut einfach nur weh. Magst du ein kurzes Best-of der Argumente geben, die da so genannt werden? Wir hatten uns ja zwischendurch mal unterhalten.
Ja, mit NFT ist es möglich, dass ich einen Skin kaufe und jedes andere Spiel ich diesen Skin nutzen kann. Das wäre ein Argument.
Was?
Ja, das ist so die Vision der NFT-Jünger, dass man sagt, man kauft sich irgendwie einen Skin oder eine Waffe als NFT und jedes Spiel der Welt kann das dann unterstützen. Was rein technisch, ja. Ich meine, ja.
Also wäre schön, wenn es funktionieren würde, aber nein.
Das Problem ist, glaube ich, dass diese NFT-Jünger einfach schon 50 Generationen in der Zukunft leben, in der alles ein Metaverse ist und halt alles in einer Softwareumgebung tatsächlich läuft. Aber ich stelle mir das aktuell so vor wie in Half-Life, wenn man die Texturen nicht hatte.
Du kriegst so
pink-schwarze Boxen.
Schwarzen Pixelbereich.
Ja. Ja, schön. Es ist einfach nur dumm, auch wenn ich die Leute sehe mit diesen Affenprofilbildern, wo die teilweise für mehrere hunderttausend Euro weggehen. Ich meine, für mehrere hunderttausend Euro kauft man sich die Rechte, also kauft man sich einfach ein Bild.
Moment, stopp, Marc. Nein, du kaufst dir nicht das Bild.
Nein.
Du kaufst dir den Eigentumsnachweis an dem Bild.
Der Eigentumsnachweis an dem JPEG.
An dem JPEG, genau.
Wo ich mir denke, Leute, geht's euch noch gut? Also.
War das hier irgendwie auch so letztens, dass irgendwie die erste SMS oder so, oder die erste Mail oder so nochmal neu verkauft wurde für irgendeinen Riesenbetrag? Irgendwo habe ich das letztens. Warte mal, nicht guck mal.
Also, ich möchte an dieser Stelle mal empfehlen, einfach mal NFTSA, also NFTs sind, auf Englisch einzugeben. Und. Ich gebe hier kurz ein Best-of. NFTs are stupid, NFTs are worthless, NFTs are scams, NFTs are ugly, NFTs are stupid, NFTs are a joke, NFTs are bad, NFTs are trash und dann NFTs are the future.
Okay, Dr. Go ist halt das fieser. Bei Dr. Go sind NFTs scam, illegal, bad for the environment, taking over, money laundering und a fad.
Was?
A fad, F-A-D.
Was bedeutet das?
Das ist was wie die Mode. Also das ist das Positive da in der Liste.
Ah, okay.
Wenn man es so nennen will.
Ja, da war noch ein
Fass. War sogar so. Die erste SMS von 1992 wurde als in der Auktion als NFT kam es unter den Hammer und wurde für 107.000 Euro versteuert. Ey.
Vielleicht sollten wir mal ganz kurz sagen, dass NFT auch für Non-Fungible Token steht. Also damit wir auch mal das Wort haben, wir reden die ganze Zeit NFT. Marc, was ist technisch?
Technisch ist es so eine Blockchain-Lösung wie Ethereum oder Bitcoin, was halt kryptografisch und damit mathematisch beweisbar sicherstellt, wer von wem wann für was, für wie viel Geld gekauft hat. Heißt es ein Kaufvertrag, der so ziemlich fälschungssicher ist im digitalen Bereich. So. Das ist erstmal das Technische. Was man daraus gemacht hat, ist halt einfach. Also es macht keinen Sinn. Wenn man jetzt wieder auf diese Affenprofilbilder geht, hätte man einfach einen Online-Shop machen können, da kauft sich jemand fertig. Es ist. Nee.
Nee. Was vielleicht steigen die denn noch mal im Wert, ne?
Wer weiß. Zum jetzigen Zeitpunkt geht das deutsche Recht davon aus, dass dem Verkauf eines NFTs der Verkäufer nicht, wenn nicht zusätzlich was vereinbart wird, zur Exklusivität vereinbart, sondern er kann theoretisch dieselbe NFT mit demselben virtuellen Objekt verknüpfen und wiederverkaufen.
Wir sollten Maultaschen-NFTs machen.
Oh, die werden im Schwabenland sicher abgehen.
300 Gramm NFTs. Das ist das nächste Ding.
Das heißt Scheiß auf dem Drogenmarkt.
Nee, wir können gerne über NFTs nochmal eine Folge machen, aber das ist einfach nur dumm.
Ja, das stimme ich zu. Gut, weitere dumme Dinge. Sagt uns, wie dumm wir sind, denn wir hören gerne Feedback. Und wir haben diesmal einige sehr diskussionsreiche Themen gehabt. Ironischerweise haben wir über die Themen, über die man wirklich diskutieren könnte, ewig, nämlich NFTs und Russians aus der Ukraine, sehr kurz reden müssen, weil wir uns irgendwie daran festgefahren haben, was mit Log4j und Open Source ist, was nicht mein Thema war. Also das Open Source Teil, die Grundsatzdiskussion darüber. Aber ja, gebt uns gerne Feedback und sagt uns gerne auch Themenvorschläge, über die wir uns in Zukunft gegenseitig weiter die Köpfe einschlagen können.
Ja. Solche sind immer gut, gerade wenn Marc und Morris sich die Birne einhauen.
Bis zur nächsten Folge dann. Amüsant. Ich habe gehört, diese Folge kann man als NFT kaufen.
Sollten wir echt mal versuchen.
Ja, so eine Rant-Folge über NFTs als NFT verkaufen.
Die NFT-Rant-Folge, exklusiver NFT. Dann bieten
wir das an. Falls wir das hingekriegt haben sollten, in der YouTube-Beschreibung ist ein Link drin.
Wie verkauft man eigentlich so eine NFT?
Naja. Es gibt Börsen.
Finden wir bis zum nächsten Mal raus und dann wir erzählen euch, wie es gelaufen ist. Was auf gut Deutsch heißt, da wir das ganze Thema heute Abend garantiert nicht mehr angehen, werden wir es vergessen und ja, nie wieder drüber reden.
Vermutlich,
klingt spaßig.
Ja. Ja, und mit diesen Worten wünschen wir euch einen schönen Abend, ein schönes Wochenende. Warte mal, ist das überhaupt ein Wochenende, wo das rauskommt?
Es ist Dienstag.
Ja, einen schönen Dienstag.
Grüße an Markus.
Ja, genau, viele Grüße an Markus.
Viele Grüße an Markus, ja.
Das wird ein Running Gag. Alles klar, dann bis zur nächsten Folge.
Bis morgen, tschüss.
Tschüss. Bis morgen.